Traumhaft, diese Beschreibung der ersten Gemeinde. Und um diese Träume, um Visionen soll es auch in dieser Predigt heute gehen, die Aufträge, die wir als Gemeinde haben. Mit den Worten, ich habe einen Traum, leitete Martin Luther King vor vielen Jahren mal seine Vision von einer friedevollen Welt zwischen schwarzen und weißen Menschen ein. Jedes Kind nimmt diese Vision in der Schule inzwischen durch und vieles davon ist inzwischen auch tatsächlich umgesetzt. Martin Luther King ist lange tot, aber ich glaube, seine Vision lebt weiter. Auch in der Bibel begegnen uns Träume und Visionen. Manchmal retteten sie vor Katastrophen, ein anderes Mal gaben sie Hoffnung und nicht selten wiesen sie den Weg in eine bessere Zukunft. Deswegen haben Männer wie Mose, Joel, Petrus und Paulus dafür gebetet, dass Gott auch mehr Propheten in seinem Volk erweckt. Und dass viele Frauen und Männer Visionen haben. Jesus selbst verabschiedete sich von seinen Jüngern auch im Grunde mit einer Vision. Auf die Frage, wann er wiederkommen würde, antwortete er, bevor das Ende kommt, wird das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt werden. Leider vergessen wir im Alltag relativ schnell diese biblischen Visionen, die uns eigentlich prägen sollten. Persönliches rückt da in den Vordergrund. Plötzlich ist gar nicht mehr klar, wozu Jesus uns eigentlich auf dieser Welt gebrauchen möchte und wozu Gemeinde überhaupt gut ist. Hören wir einmal hinein, wie die Gemeindeversammlungen solcher Gemeinden klingen. Friedhelm Fuchsig begrüßte die Mitglieder der FEG überall um Punkt 19.30 Uhr zur Gemeindeversammlung und rief sogleich den ersten Tagesordnungspunkt auf. Wie ihr wisst, wollen wir heute die Ziele und Programme für das neue Jahr festlegen. Wer hat eine Idee? Ach, das ist doch gar nicht schwer, sagte Erwin Treuherz, der bereits seit 46 Jahren zur Gemeinde gehörte. Das letzte Jahr war ein gutes Jahr. Lasst uns doch einfach die Sachen wiederholen, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da bin ich allerdings völlig anderer Meinung, sagte Robert Neumann. Die Zeiten haben sich doch geändert und ich denke, wir sollten alles neu überdenken, was wir machen. Nur weil ein Programm in der Vergangenheit funktioniert hat, bedeutet das noch lange nicht, dass es automatisch auch im nächsten Jahr noch funktioniert. Mir ist es ein besonderes Anliegen, einen ganz neuen Gottesdienst mal in unserer Gemeinde zu installieren. Ich habe nämlich gesehen, wie viel Wachstum das in der Gemeinde in Neuhausen gebracht hat. Ach, entgegnete Erwin, einige Gemeinden würden alles tun, um Menschenmassen anzuziehen. Sie vergessen, wofür die Gemeinde eigentlich da ist. Sie ist doch wohl für uns Christen da. So ging das hin und her und in den nächsten 2 Stunden wurde eine ansehnliche Liste von Programmen vorgestellt. Karin Macher trat leidenschaftlich dafür ein, dass die Gemeinde doch eine aktivere Rolle in der Anti-Abtreibungsbewegung spielen sollte. Michael Männlich gab ein bewegendes Zeugnis, wie die Männergruppe sein Leben verändert hatte und er schlug eine ganze Palette von Aktivitäten für Männer vor. Linda Liebevoll sprach von der Notwendigkeit, mehrere Seelsorgegruppen zu gründen. Und Frank Lerner machte den gewohnten Vorstoß, dass die Gemeinde doch eine christliche Schule beginnen solle. Und natürlich fragte Uwe Sparsam, als jeder Vorschlag vorgestellt worden war, und was wird das kosten? Ihr Lieben, zurück zu uns. Worin liegt bei dieser Szene eigentlich das Problem? Sicherlich war das alles wertvoll, was vorgeschlagen wurde. Schöne Ideen. Aber es fehlt ein Maßstab, um die verschiedenen Vorschläge einzuschätzen und darüber entscheiden zu können. In dieser Gemeinde war nicht klar, wozu Gemeinde eigentlich gut ist. Ist sie tatsächlich nur ein Ort für Christen? Oder ist sie nur Gemeinde, wenn sie für andere da ist, wie Dietrich Bonhoeffer das mal formuliert hat? Hat die Gemeinde ihre Daseinsberechtigung allein durch das Programm, das sie hier im Ort anbietet? Oder ist sie Gemeinde, weil sie sich in einem besonderen Haus trifft? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass hier verschiedene Kräfte miteinander um die Aufmerksamkeit streiten. Und es werden Konflikte entstehen, wenn wir es nicht schaffen, uns auf unseren gemeinsamen Auftrag zu besinnen. Es ist doch die Gemeinde Jesu hier, in der wir sitzen und nicht unsere eigene. Jesus hat die Gemeinde gegründet. Er ist sogar für die Gemeinde gestorben. Er hat der Gemeinde seinen Geist gegeben und er wird eines Tages für seine Gemeinde wiederkehren. Und als Eigentümer der Gemeinde hat er längst festgelegt, um welche Aufgaben sich hier alles drehen soll. Die sind nicht veränderbar. Es kann daher nicht sein, dass wir den Zweck der Gemeinde immer wieder neu erfinden wollen. Nein, wir sollen ihn in uns aufnehmen, indem wir die Bibel lesen, und wir sollen diese Aufträge leben. Aber wie sehen die nun konkret aus? Was hat Jesus uns denn befohlen? Wie sieht seine Vision von der Gemeinde aus? Dazu müssen wir natürlich die Bibel befragen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch in den kommenden Wochen auch mal daran gebt, eure Bibel genau danach zu befragen. Mir sind beim Lesen zwei Bibelstellen aufgefallen, die sich in unterschiedlichem Wortlaut sowie ein roter Faden durch das Neue Testament ziehen. Hier sehen wir die erste. Ein Pharisäer fragte Jesus einmal, was denn das wichtigste Gebot wäre. Und Jesus antwortete: Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hierin ist das ganze Alte Testament im Kern enthalten. So steht das in Matthäus 22, aber noch an vielen anderen Stellen. Und ich denke, hier sind uns zwei deutliche und klare Aufträge erteilt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wie sieht das konkret aus? Fangen wir mit dem ersten an: Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Dass wir Gott lieben, können wir ihm meines Erachtens am besten zeigen, indem wir ihn loben. Wir sagen ihm, dass er der beste Herr und König der Welt ist. Wir danken ihm für das Gute, das er in unser Leben hineingelegt hat. Wir beten ihn für seine Liebe zu uns an, dass er uns trägt, dass er unsere Verletzung heilt, dass er für uns da ist. Paulus spricht im Epheserbrief davon, dass Gott uns sogar zu seinen Kindern gemacht hat, damit wir ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Jesus zu loben, sein Wesen anzuerkennen und unser Leben nach seinen Werten auszurichten, das gehört zu den schönsten und wichtigsten Dingen unseres Glaubenslebens. Und ich denke, es gehört wirklich zu den wunderbarsten Dingen, die Gott uns anvertraut. Es ist nämlich das Einzige, was wir Jesus für seine Liebe wirklich zurückgeben können. Die Anbetung kann und will Jesus sich nicht selber geben. Dafür braucht er seine Gemeinde. Darüber freut er sich an jedem Tag. Ja, die Gemeinde existiert, um Jesus anzubeten und zu loben. Sie wurde geschaffen, um Jesus zu verherrlichen. Darum ist die Anbetung unser vorderster Auftrag. Und ich denke, es ist auch gut, dass die Anbetung am Anfang steht, weil wir nämlich oft viel zu beschäftigt sind, für Gott zu arbeiten, dass wir keine Zeit mehr übrig haben, ihm unsere Liebe auszudrücken. Und das ist sehr schade. Nun ist allerdings mit jedem Auftrag Gottes sowohl ein besonderes Vorrecht als auch eine Verantwortung verbunden. Verantwortung tragen wir dafür, dass wir immer wieder als Gemeinde in dieser Welt deutlich machen, dass es sich nicht lohnt, andere Götter anzubeten und ihnen nachzulaufen. Denn wenn es nicht Gott ist, den wir anbeten, dann werden wir etwas anderes finden, was wir anbeten können. Bei manchen Menschen ist das der Beruf, bei anderen die Familie oder das Geld oder der Sport oder sogar sie selbst. Viele Menschen kommen mit ihrem Leben nicht zurecht, weil sie hier die falschen Prioritäten setzen. Doch der Lobpreis in der Gemeinde hilft uns zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Jesus rückt durch den gemeinsamen Lobpreis hier wieder sich selbst an die erste Stelle im Leben. Und durch ihn wird das Wichtige groß und das Unwichtige klein. Unser Leben wird klar. Darum ist die Anbetung auch nicht nur eine lästige Pflicht, die wir absolvieren. Nein, es ist vor allem auch ein großes Vorrecht. Wir können uns glücklich schätzen, Jesus zu lieben und zu loben. Und Jesus und Paulus sagt, denen, die Gott lieben, werden sogar alle Dinge zum Besten dienen. Die, die anfangen, Gott ihre Liebe auszudrücken, die werden Wunder erleben. Denn Gott kann sogar aus ihren Verletzungen noch etwas Gutes machen. Ja, es ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf den Himmel, wenn wir in der Anbetung uns Jesus zuwenden, der über dem Lobpreis seines Volkes wohnt. So hält meines Erachtens schon dieser erste Auftrag der Gemeinde Dinge für uns bereit, die wir nirgendwo sonst auf dieser Welt finden können. Und die Anbetung erfüllt uns mit der Kraft Gottes, aus der heraus wir sinnvoll leben können. Eine Kraft, die wir in dieser Welt dringend benötigen. Und ich denke, diese Kraft fließt dann auch wieder zurück in die Gemeinde, so dass die Gemeinde durch die Anbetung stärker wird. Ein zweites ist damit eng verbunden, sagt Jesus, wenn er direkt anschließt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe, die wir von Gott empfangen haben und die wir ihm in der Anbetung ein Stück zurückgeben, die soll nicht nur uns zu unserem Heil dienen, sondern wir dürfen sie auch noch an andere weitergeben. Das geschieht vor allem dadurch, dass wir anderen Menschen in Liebe begegnen und ihnen auch in ihren Bedürfnissen entgegenkommen und ihnen dienen. So zählt auch der Dienst zu den Grundfesten unserer Gemeinde. Wir sind als Gemeinde beauftragt, unseren Mitmenschen zu helfen, denn Gemeinde ist wirklich nur Gemeinde, wenn sie auch für andere da ist. Es muss auch auffallen, wenn es uns als Gemeinde in Eibelshausen nicht mehr geben würde. Unsere Mitbürger müssten uns vermissen und sich nach unserer Nächstenliebe sehnen. Dabei kann es um ganz einfache Hilfen im Alltag gehen. Jesus sagt, dass selbst das nicht unbelohnt bleibt, wenn wir jemandem ein Glas kaltes Wasser geben. Jedes Mal also, wenn du und ich jemandem liebevoll die Hände reichen, dann folgen wir dem zweiten Auftrag Jesu und erfüllen seine Vision. Und ich denke, an dieser Stelle geschieht auch schon viel in unserer Gemeinde. Kranke und Ältere werden besucht, ein Seelsorgeteam kann bei Problemen angesprochen werden, die Hauskreise helfen sich und anderen in praktischen Dingen, aber ich glaube, es könnte noch viel mehr geschehen. Denn leider ist die Bereitschaft zu dienen nicht bei allen gleich ausgeprägt. Einige kommen tatsächlich nur in die Gemeinde, um zu konsumieren. Sie definieren ihre Treue zu Jesus nicht mehr über den Dienst, sondern darüber, dass sie an den Veranstaltungen teilnehmen. Und das ist schade. Wir tragen doch Verantwortung dafür, dass wir anderen mit unseren Begabungen weiterhelfen und dass die Gemeinde dadurch auch weiter wächst. Ja, Jesus erwartet von uns, dass wir die Gaben, Talente und Gelegenheiten, die er uns gibt, benutzen, um anderen etwas Gutes zu schenken. Und er wird uns am Ende auch fragen, was wir denn mit den Dingen gemacht haben, die er uns anvertraut hat. Darum möchte ich nicht vor Jesus stehen und dann sagen, nichts, Herr. Ich habe nichts gemacht, nur in der Gemeinde gesessen und zugehört. Ich fürchte, Jesus wird dann vielleicht antworten, dann kann ich auch nichts für dich tun. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann unterschreiben wir damit im Grunde einen Dienstvertrag, der für den Rest unseres Lebens gilt. Paulus sagt das so, wir sind doch Gottes Geschöpfe. Durch Jesus Christus hat er uns dazu geschaffen, in unserem Leben Gutes zu tun. Ja, er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nur noch tun sollen. Viele Leute fallen nun auf der anderen Seite vom Pferd und denken, dass sie mit ihrem Dienst die Gemeinde am Laufen und am Leben erhalten. Darum gehen sie weit über ihre Grenzen hinaus, weil sie vergessen, was für ein Vorrecht damit verbunden ist, Jesus zu dienen. Bei keinem anderen als diesem Auftrag hier können wir nämlich die Kraft Jesu mehr erleben. Nirgendwo sonst kannst du im Glauben stärker wachsen als in diesem Dienst für Jesus. Darum möchte ich dich ermutigen, diesen Auftrag Jesu doch ganz neu für dich zu entdecken. Wir bieten dir hier in der Gemeinde ein breites Spektrum an Diensten an, wo du deinen Glauben einsetzen kannst, damit du etwas mit Jesus erlebst. Und ich bin sicher, dass der Segen, den du empfangen wirst, bedeutend größer ist als alles, was du an Zeit und Kraft investierst. Ich jedenfalls wäre niemals Pastor geworden, wenn ich nicht mit 16 Jahren angefangen hätte, im Jugendkreis und im Musikteam meiner Gemeinde mitzuarbeiten. So habe ich mir bei den Bibelarbeiten zu vielen biblischen Themen eine Meinung gebildet und ich habe durch das Musikteam auch meine Angst verloren, vor einer großen Menschenmenge vom Glauben zu reden. Außerdem habe ich im Dienst erlebt, wie viele Freunde uns in der Gemeinde zur Verfügung stehen. Wenn ich Probleme hatte, dann war immer jemand da, der mir geholfen hat. Paulus geht so weit, dass er sagt, wenn einer in der Gemeinde leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn einer sich freut, dann freuen sich alle anderen mit. So eng hat Jesus uns miteinander verbunden. Er hat einen einzigen Körper aus uns gemacht, einen Organismus, bei dem ein Glied auf das andere angewiesen ist. Und je mehr wir uns an diesen Dienst füreinander hingeben, desto weiter wird unser Blick werden für das Wunder und die Größe unserer Gemeinde. Ich denke, sie ist ein wirklicher Riese, manchmal allerdings leider noch ein bisschen schläfrig. Bereits im 18. Jahrhundert zeigte Napoleon auf einer Karte auf China und sagte, da liegt ein schlafender Riese. Wenn er erwacht, dann wird er die Welt erschüttern. Und ich denke, wir erleben das heute. Napoleon hatte recht. Wenn ich sonntags auf meine Gemeinde hier so schaue, dann denke ich oft ähnlich. Wir sind doch auch eigentlich so ein richtig großer Riese. Wenn jeder, der hierher kommt, Jesus dienen würde, was könnten wir dann alles in Eibelshausen bewegen? Und ich übertreibe absolut nicht, wenn ich dir heute sage, dass es wirklich das Beste ist, was du mit deinem Leben anfangen kannst, Gott durch deine Mitarbeit zu dienen. Das ist weitaus wichtiger als deine Karriere und es ist weitaus wichtiger als deine Hobbys und vieles andere mehr. Denn nichts wird für die Ewigkeit Bestand haben, aber das, was du in der Gemeinde tust, das wird nie vergehen, sagt Jesus. Damit haben wir die ersten zwei Teile der Vision Jesu für uns und unsere Gemeinde wieder neu in den Blick bekommen. Und ich möchte euch jetzt noch drei weitere Aufträge vorstellen, die sich aus den Abschiedsworten Jesu an seine Jünger ergeben. Auch diese zweite Bibelstelle aus Matthäus 28 wurde von mir nicht willkürlich ausgesucht. Sie hat meines Erachtens dadurch Gewicht, weil sie es eben die letzte Anweisung ist, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und bei letzten Worten, da werden doch oft die wichtigsten Dinge nochmal zusammengefasst. So lasst uns den zweiten Teil der Vision Jesu betrachten, wenn er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie ein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Der Auftrag Nummer 3. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Hast du dich jemals gefragt, warum Gott dich eigentlich noch hier auf der Erde gelassen hat, obwohl du hier doch so viel Schmerz und Leid erfährst, obwohl du immer noch sündigst? Warum beamt er uns als Christen nicht sofort in den Himmel und erspart uns all das hier? Schließlich können wir im Himmel doch auch Gott anbeten, Gemeinschaft haben, beten, singen, Gottes Wort hören. Aber es gibt tatsächlich zwei Dinge, die du und ich nur auf der Erde tun können. Dinge, die im Himmel nicht möglich sind. Das eine ist zu sündigen und das andere ist, den Nichtchristen von Gott zu erzählen. Ich denke, es ist klar, zu welcher dieser beiden Dinge Jesus uns auf die Erde gelassen hat. Er möchte, dass du und ich Botschafter für ihn sind. Wir sollen allen Menschen erzählen, was Jesus für uns getan hat. Dass er Mensch geworden ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt und dass er wiederkommen wird, das soll jeder Mensch hören. Paulus sagt, wir sind die Botschafter für Jesus. Du bist ein Botschafter für das Königreich Gottes. Und dein und mein Auftrag ist es, der Welt vom Königreich Gottes zu erzählen. Denn du erinnerst dich hoffentlich an den Anfang der Predigt, Jesus möchte erst wiederkommen, wenn alle Menschen die Chance hatten, von ihm zu hören. Es liegt daher in der Verantwortung von uns allen, die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Denn wenn wir es nicht weitersagen, gehen vielleicht andere für immer verloren. Und eines Tages werden wir auch an dieser Stelle Gott Rede und Antwort stehen, wie ernst wir diese Verantwortung genommen haben. Evangelisation und Mission sind jedoch nicht nur unsere Verantwortung. Sie sind auch ein ganz großes Vorrecht. Wir sind eingeladen, daran teilzuhaben, wie Menschen in Gottes ewige Familie hineingebracht werden. Und ich kenne keinen gewichtigeren Grund, für den es sich lohnen würde, sein Leben hinzugeben. Ich kenne auch keine größere Freude, als zu erleben, wie ein Mensch zu Jesus findet und das ewige Leben geschenkt bekommt. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich am nächsten Samstag mit nach Holland fahren möchte, um zu erleben, wie die Kinder Jesus kennenlernen, wie sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Und wenn du dich gefragt hast, wie die Piraten irgendwie in die Bibel reingekommen sind, dann kann ich dir sagen, sie kommen nicht vor. Aber wir haben das so gemacht, dass wir die Bibelarbeiten nach vielen Dingen ausgerüstet haben, die auf einem Schiff, auf einem Piratenschiff vorkommen. Es geht um einen Anker, um einen Halt, den man bei Jesus findet. Es geht um ein Segel, das einen vorwärts kommt, um den Heiligen Geist. Es geht auch um das Steuerruder, dass man wirklich jemanden braucht, der einem sagt, wo es lang geht im Leben, und um vieles andere mehr. Die Glocke, die geläutet wird, wenn man in Not ist, dass man da einen hat, zu dem man beten und rufen kann. Und jetzt stell dir vor, du wüsstest ein Mittel gegen Krebs. Ich bin sicher, du würdest alles in deiner Macht Stehende versuchen, um diese Nachricht auf der Welt zu verbreiten. Dadurch könnten Millionen von Leben gerettet werden. Ich glaube, du besitzt noch etwas viel Wertvolleres. Dir ist die gute Nachricht anvertraut worden, dass es sogar ein ewiges Leben gibt. Das ist meines Erachtens die beste Nachricht von allen, und es lohnt sich, sie mit anderen zu teilen. Denk immer daran, du hast diese Nachricht auch nur irgendwann bekommen, weil dir jemand so wichtig war, dass er dir davon erzählt hat. Führ diese Kette doch einfach weiter. Ich weiß, dass dir deine Mitmenschen nicht egal sind. Halt dich an das, was Paulus einmal über seine Mission gesagt hat. Egal wie ein Mensch ist, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Es gibt 1000 Möglichkeiten, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, und oft fehlt nur ein bisschen Mut und manchmal auch ein wenig Hartnäckigkeit, um die Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Für einige von diesen Menschen bist du wirklich die einzige Verbindung zu Gott. Werden sie die Chance haben, dich als einen leidenschaftlichen Zeugen für Jesus zu erleben? Werden sie durch dich die Chance haben, wirklich zu entdecken, wer Jesus ist und was er für sie getan hat? Ich wünsche dir und mir jedenfalls von Herzen, dass wir im Himmel auf Menschen treffen werden, die uns danken, dass wir diesen Auftrag Jesu ausgeführt haben. Menschen, die durch uns von Jesus gehört haben. In den nächsten 365 Tagen werden mehr als 50 Millionen Menschen auf der Erde sterben. Die meisten von ihnen werden die Ewigkeit wahrscheinlich ohne Gott verbringen, weil sie nie von Jesus gehört haben. Für mich ist das Anlass genug, von Jesus zu erzählen. Denn unsere Mission ist noch lange nicht abgeschlossen. Und Gott wünscht sich, dass seine Gemeinde weiter wächst und dass noch viele gerettet werden. Er steht deswegen heute hier vor uns und fragt uns: Wer will mein Bote sein? Wen kann ich senden? Willst du dann wie Mose antworten: Wer, ich? Oder läufst du wie Jona davon und rufst: Nicht ich, Herr? Oder fragst du wie Habakuk: Warum gerade ich? Oder sagst du wie Jesaja: Herr, sende mich, ich bin bereit. Damit kommen wir zum vierten Auftrag aus der Vision Jesu. Das ist der kürzeste und wahrscheinlich auch der überraschendste. Jesus sagt: Tauft sie. Ich habe mich gefragt, warum ist die Taufe für Jesus so wichtig, dass er sie hier noch einmal am Ende in sein Vermächtnis hineingenommen hat? Bei uns hat sie doch lange nicht so einen hohen Stellenwert wie Evangelisation oder der Dienst. Schauen wir aber ins Neue Testament, dann stellen wir fest, die Taufe ist das Zeichen für unsere Errettung. Wir werden in der Taufe mit Jesus und seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden. Aber das ist gar nicht alles. Die Taufe ist auch ein Zeichen für die Gemeinschaft der Christen. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, dass wir in die Gemeinde hineingetauft wurden, durch die Taufe mit der Gemeinde verbunden. Die Taufe steht gar nicht nur dafür, dass unser altes Leben begraben ist und dass wir ein neues Leben begonnen haben. Sie zeigt auch an, dass wir in die weltweite Gemeinde Jesu eingegliedert worden sind. Die Taufe sagt dieser Welt: Dieser Mensch ist nun einer von uns. Er gehört jetzt zur Gemeinschaft der Christen. Er ist ein Teil des Leibes Jesu Christi geworden. Ja, als Christen sind wir tatsächlich dazu berufen, dazuzugehören und nicht einfach nur zu glauben. Wir wurden nicht von Gott erschaffen, um das Leben von Einsiedlern zu führen. Wir gehören zu Gottes Familie dazu. In Epheser 2 wird das sehr schön ausgedrückt. Dort heißt es: Jetzt seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass Jesus nachzufolgen nicht nur eine Angelegenheit des persönlichen Glaubens ist. Zur Nachfolge gehört auch die Mitgliedschaft. Wir sollen zeigen, dass wir wirklich zur Gemeinde dazugehören. Und Jesus weiß auch, dass wir unseren Glauben immer wieder schnell verlieren, wenn wir niemanden haben, der uns im Glauben stärkt. Darum stellt er uns wie eine Familie zusammen, damit wir uns gegenseitig ermutigen. Wir dürfen uns wie die Kohlen im Feuer gegenseitig anfachen und wärmen. Darum möchte ich dich ermutigen. Mach Jesus doch die Freude und schließ dich verbindlich seiner Gemeinde an. Das ist seine Vision für dein Leben. Wir kommen zum letzten Auftrag. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Gottes Plan war es schon immer, dass wir uns an ihm orientieren und dass wir ihm ähnlicher werden. Er hat uns schließlich zu seinen Ebenbildern geschaffen. Er möchte, dass du anfängst zu denken wie er, zu handeln wie er und zu fühlen wie er. Er möchte, dass du Werte entwickelst, die auch seine Werte sind. Er will, dass dein Herz für die gleichen Ziele schlägt wie seins. Und ob du es glaubst oder nicht, er arbeitet bereits an dir. Mit jedem Gottesdienst, den du besuchst, legt Gott ein Stück von sich in dich hinein. Mit jeder Seite, die du über ihn in der Bibel liest, verändert er dich. Gott führt dich in die Anbetung und auch das verändert dich, ohne dass du dich anstrengst. Er führt dich in die Gemeinde und das verändert dich, ohne dass du dafür ein kostspieliges Seminar besuchen musst. Und schließlich erreicht Gott sein Ziel für dein Leben, indem er aus dir eine neue Persönlichkeit formt. Du wirst ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Aber das alles geht nicht automatisch. Du musst es wollen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, Altes loszulassen. Gott zwingt dich zu nichts, er bietet dir aber einen wunderbaren Wachstumsprozess an mit großen Erfolgsaussichten. Denn wenn du dein Leben in Gottes Hände legst, dann ist das so, wie wenn ein Rohdiamant die feinen Hände seines Meisters berührt. Der Rohdiamant sieht zunächst noch aus wie ein Kieselstein. Man erkennt noch nicht mal einen kleinen Teil seines edlen Kerns. Und dieser Teil glänzt auch nicht besonders schön. Das, was alles in diesem Diamanten steckt, das ist alles noch nicht sichtbar. Doch jetzt nimmt der Meister diesen Stein auf, er schleift ihn, er reinigt ihn und schließlich funkelt er als Diamant an einem Ring. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann gleichst du auch solch einem Rohdiamanten. Und Jesus ähnlicher zu werden bedeutet nichts anderes, als dass Gott das, was er in dich hineingelegt hat, zum Leuchten bringt. Das ist ein wunderbares Ziel, das Gott dafür für dein Leben hat, und es wird ihn den Rest deines Lebens kosten, einen Charakter aus dir zu formen, der dem Charakter Jesu ähnlich ist. Dazu stellen wir Jesus und seine Vision immer wieder vor uns. Wir folgen in den Gottesdiensten sozusagen seinen Spuren, die er für uns gelegt hat. Petrus schreibt, wir folgen seinen Spuren, denn er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir leben sollen. Das Wort, das wir nehmen, um diesen Auftrag zu beschreiben, lautet Jüngerschaft. Und du kannst sicher sein, dass dein Glaube tiefer wird, wenn du dich auf diesen Prozess in deinem Leben einlässt. So fasse ich die Vision Jesu noch einmal mit den 5 Aufträgen für uns zusammen. Wir haben heute davon gehört, dass Gemeinden stärker werden durch Anbetung. Gemeinden werden weiter durch Dienen. Gemeinden werden größer durch Evangelisation. Gemeinden werden wärmer durch Gemeinschaft und Gemeinden werden tiefer durch Jüngerschaft. Diese 5 Aufträge begegnen uns im Neuen Testament immer wieder. Wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, sind sie da. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, stoßen wir auf sie. Aber das deutlichste Beispiel, das ist die erste Gemeinde in Jerusalem, von der wir vorhin gehört haben. Ich lese diesen ganzen Text jetzt nicht nochmal, aber 5 Ausschnitte daraus. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, sie unterwiesen einander, sie hatten Gemeinschaft untereinander, sie beteten Gott an, sie dienten und sie evangelisierten. Ich glaube daher, dass diese Aufträge bis heute nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben. Sie gelten uns unverändert und wir müssen uns ihnen neu stellen. Und deswegen haben wir als Gemeindeleitung beschlossen, dass wir alle Gemeindeglieder und alle Interessierten einfach mal zu einem besonderen Abend einladen hier ins Gemeindehaus, um über diese Vision zu reden. Wie können wir sie konkret in unserer Gemeinde umsetzen? Dieses Gemeindeforum soll am 24. August hier stattfinden. Das ist ein Freitagabend um 19.30 Uhr. Und es wäre wunderbar, wenn ihr alle kämt. Ihr seid herzlich eingeladen und wir freuen uns auf euch. Wir haben im Jahr 2004 schon einmal die Vision für unsere Gemeinde konkretisiert. Aber nachdem ich mal einige Leute gefragt habe, musste ich feststellen, dass sie total in Vergessenheit geraten ist. Kaum noch einer kennt dieses Papier. Und darum wäre es schön, wenn wir einfach neu darüber ins Gespräch kommen. Denn es geht um nichts weniger als Gottes Auftrag, für den wir leben. Es geht um Gottes Menschen, mit denen wir leben. Es geht um Gottes Werte, nach denen wir leben. Es geht um Gottes Berufung, die wir ausleben. Und es geht um die Kraft Gottes, aus der heraus wir leben. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinde geschaffen hast und dass du auch eine klare Vision für unser Leben als Gemeinde hast. Danke, Herr, für diese 5 Aufträge, die du uns schenkst. Danke, dass wir darin ein großes Vorrecht erkennen können. Danke, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst, was wirklich wichtig im Leben ist, wenn wir in die Anbetung gehen. Danke, dass wir dir dienen dürfen mit unseren Begabungen und dass wir daran erleben können, wie du wirklich durch uns wirkst. Danke auch, Jesus, dass du uns in die Welt hineinsendest, dass wir anderen von dir erzählen dürfen und dass wir erleben können, wie Leben verändert werden. Und danke, Herr, auch, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, sondern dass du uns in die Gemeinde stellst, als einen Ort, wo wir als Familie zusammenleben dürfen. Und Herr, wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du uns auch beschenkst mit diesem letzten Auftrag, Herr, dass wir wirklich bereit sind, für dich da zu sein, dass wir bereit sind, anderen zu dienen. Herr, dass du uns Kraft schenken möchtest, dass du uns berufst, Herr, es tut so gut. Danke auch, Herr, dass du aus unserem Leben etwas Wunderbares machen möchtest durch die Jüngerschaft, dass wir im Glauben wachsen dürfen, Herr. Und das bitten wir jetzt ganz besonders für diese Woche, dass wir erleben, wie diese Aufträge in unserem Leben wahr werden. Und hilf uns auch als Gemeinde zu entdecken, wie wir konkret für unseren Ort da sein können und wie wir diese Aufträge umsetzen dürfen an dem Ort, an den du uns gestellt hast. Herr, so segne du uns jetzt und nimm du uns ganz fest an deine Hand. Amen.